An welche Person denkt ihr, wenn ihr folgende Bilder seht? Mentholzigaretten. Hamburg. Linksextremer Terror durch die Rote Armee-Fraktion. Und ich sag mal, ein relativ flinkes Mundwerk. An welche Person denkt ihr, wenn ihr diese vier Bilder seht? Helmut Schmidt. Helmut Schmidt wurde bundesweit so richtig bekannt als Bundeskanzler Deutschlands. Aber was viele nicht wissen, gerade unter Hamburger Leuten ist Helmut Schmidt durch eine andere Sache erst richtig bekannt geworden. Denn 1962 traf Hamburg eine Flutkatastrophe, die einen großen Teil der Stadt unter Wasser legte. Und in dieser Zeit war Schmidt Innensenator Hamburgs, also verantwortlich für solche Situationen. Das ist aber noch nicht das Interessante. Das Interessante an dieser Sache ist, wie Helmut Schmidt darauf reagierte, auf diese Katastrophe. Denn ihm war sofort klar, dass die Hamburger Polizei absolut überfordert mit dieser Situation sein wird. Und so organisierte er Bundeswehrsoldaten und Bundeswehrausrüstung nach Hamburg, damit sie helfen. Problem an der Sache war nur, dass das gegen das Grundgesetz verstößt. Nach dem Grundgesetz ist die Polizei in den jeweiligen Bundesländern für solche Sachen verantwortlich. Aber das war Helmut Schmidt in dieser Zeit egal. Er sagte rückblickend einmal: Ich habe mich um die Gesetze nicht gekümmert. Ich habe auch nicht erst einen Juristen gefragt, ob ich das darf oder ob ich das nicht darf. Ich habe das Grundgesetz nicht angeguckt in jenen Tagen. Er nutzte diese Chance, die sich mit der Bundeswehr aufmachte, um Menschenleben zu retten. Obwohl es riskant für ihn war. Ihn interessierten nicht Paragraphen, ihn interessierten nur praktische Maßnahmen. Und diese Maßnahmen haben wirklich gefruchtet. Denn wenn man sich das mal anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass durch Schmidts Eingreifen viel weniger Menschen gestorben sind, als wenn er diese Bundeswehrsoldaten nicht geholt hätte. Helmut Schmidt genoss aus diesem Grund sein Leben lang ein hohes Ansehen, gerade unter den Hamburger Leuten. Ihn zeichnete aus, dass er in vielen Situationen sich nicht für den einfacheren, für den leichteren Weg entschied, sondern für den riskanteren, aber mit einer guten Absicht. Er hätte ja auch einfach sagen können: Nee, Leute, das ist mir zu heikel, das mache ich nicht. Wenn ich gegen das Grundgesetz verstoße, verliere ich am Ende noch mein Amt als Innensenator. Aber das machte er nicht, weil ihm die Menschen wichtig waren und weil er sich dafür einsetzte. Kurz gesagt, Helmut Schmidt nutzte seine Chancen, um das aus seiner Sicht Richtige zu tun. Auch wenn er dadurch gern mal aneckte. Er nutzte seine Chancen. Wisst ihr, vielleicht haben wir in unserem Alltag nicht mit so großen Herausforderungen zu tun, wie Schmidt es damals hatte. Aber jeder von uns kennt die Situation im Alltag, in denen man eigentlich weiß, was gut und was richtig ist, man sich aber dennoch fragt: Ey, was mache ich denn jetzt? Entscheide ich mich für den einfachen Weg, für den bequemen Weg oder für den herausfordernden Weg, für den unbequemen Weg, auch wenn er vielleicht richtig ist? Schmidt hätte sich für den einfachen Weg entscheiden können, aber dann wären eventuell nicht nur ein paar hundert Menschen bei dieser Katastrophe gestorben, sondern ein paar tausend. Er nutzte seine Chancen. Nutze deine Chancen. Leute, ich möchte euch in dieser Predigt ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, in alltäglichen Situationen eure Chancen zu nutzen, indem ihr euch für das Gute und für das Gottwohlgefällige einsetzt. Nicht lange drüber nachdenkt, weil man oft ja weiß, was eigentlich richtig ist. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott es dann segnen wird. Aber, und das will ich klar und deutlich betonen, ich rede in dieser Predigt nicht von Herausforderungen und Fragen, über die man zwangsläufig lange nachdenken muss. Also ich möchte jetzt niemanden von euch ermutigen, bei der Frage, wen er jetzt heiraten soll, zu sagen, komm, nutz einfach deine Chance und mach, denk gar nicht lange drüber nach. Vielmehr geht es mir darum, in Alltagssituationen, bei denen klar ist, was zu machen ist, sich für das Richtige zu entscheiden. Wenn man merkt, oh, da müsste ich ja jetzt eigentlich helfen. Mit der müsste ich mich ja jetzt wieder vertragen. Mit dem könnte ich ja mal über das Evangelium reden. Und man es am Ende dann doch nicht macht. Warum? Oft aus Bequemlichkeit. Und um das zu vertiefen, werden wir uns einen Text über David anschauen. Und ich sage von Anfang an, das ist jetzt kein Lehrtext, wie wir ihn zum Beispiel bei Paulus finden. Es ist vielmehr eine Geschichte. Also der Text sagt uns jetzt nicht, das und das und das ist zu tun und dann können wir es einfach auf uns übertragen, sondern ich werde Parallelen zwischen unserem Leben und dem Text aufzeigen und Punkte daraus für unser Leben ableiten und übertragen. Und ich finde, dass diese Geschichte, die viele von euch sicherlich kennen werden, sehr gut passt. Denn David kam zwangsläufig auch in eine Situation, in der er die Chance hatte, sich zu entscheiden zwischen richtig, aber dafür unbequem und herausfordernd, und falsch, aber dafür einfach. Und an dieser Stelle von David zu lernen, ist eine wirklich gute Sache, glaube ich. Wenn ich mir den Text, der in 1. Samuel 24 steht, wenn ich mir den Text anschaue und über unser Thema Chancen nutzen nachdenke, dann sehe ich da drin drei Punkte, die mir besonders auffallen und die ich mir mit euch heute Morgen anschauen möchte. Nutze deine Chancen erstens, auch wenn Gott dir die Wahl lässt. Auch wenn er dich nicht zwingt, sich für das Richtige zu entscheiden. Auch wenn es deine Entscheidung ist, nutze sie trotzdem. Nutze deine Chancen zweitens, auch wenn es dich Mut kostet. Auch wenn es eine wirkliche Herausforderung für dich ist. Und drittens, nutze deine Chancen und du erntest unglaublichen Segen. In unserem Text geht es um David, der auf seinen Schwiegervater Saul in einer Höhle trifft. Problem an der Sache, Saul verfolgt David und möchte am liebsten seinen Tod. Aber bevor wir uns die Verse durchlesen, lass mich mal ein paar Worte dazu sagen, was eigentlich davor passierte. In Kapitel 8 des Buches können wir lesen, dass die Israeliten einen neuen König forderten. Und diese Forderung richtete sich im Grunde direkt gegen Gott. Denn sie sagten damit aus, Gott, du reichst uns nicht mehr als König aus. Auch wenn das Gott natürlich nicht gefiel, hörte er trotzdem auf ihren Wunsch. Saul kam an die Macht, der am Anfang sogar ein echt guter Anwärter war. Also er gewann am Anfang einige Schlachten, aber Sauls Defizite, wie seine Unehrlichkeit, seine mangelnde Gottesfurcht, wie sein Stolz, waren fatal für ihn. Samuel bemerkte diese Defizite und prophezeite, dass ein neuer König seinen Platz einnehmen wird. Und dieser König sollte David sein, der wahrscheinlich unscheinbarste Kandidat überhaupt. David begann unter Saul als General, auch als Musiker, zu arbeiten, wobei er äußerst erfolgreich war. David wurde immer beliebter, Saul wurde immer neidischer. Und so kam es schließlich dazu, dass Saul anfing, David zu hassen und ihn sogar zu verfolgen. David floh vor Saul, musste um sein Leben bangen, und an diesem Punkt setzt unsere Geschichte ein. Ich lese mal ab Vers 1. Nutze deine Chancen, auch wenn Gott dir die Wahl lässt. 1. Samuel 24, ab Vers 1. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafshürden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. David flüchtete vor Saul und kam in die Gegend von En-Gedi. En-Gedi war eine Oase, die sich direkt am Toten Meer befand. Saul kam frisch von einem Kampf gegen die Philister zurück und bekam dann von seinen Männern die Information, wo sich David wohl befindet. Aber bevor er losging, suchte er noch 3000 auserlesene Männer aus. Also 3000 seiner fähigsten Leute. Eine richtige Elitetruppe. Also man merkt schon, es war Saul wirklich ernst, dass er David erwischt und dass er nicht entkommt. Sie gingen los und kamen schließlich in die Gegend, in der sich David befinden sollte. Irgendwann fand Saul eine Höhle. Er ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Vers 4. Füße bedecken? Füße bedecken ist eher ein beschönigender Begriff und meint im Grunde, dass Saul mal seine Notdurft verrichten musste. Also man kann auch sagen, er musste mal. Und weil man seine, also ist ja bis jetzt noch nichts Besonderes, aber der Punkt war, dass sich David eben auch in dieser Höhle befand. Das heißt, der Mann, der alles im Leben tut, um dich irgendwie umzubringen, genau dieser Mann landet in exakt der gleichen Höhle, in der du, David, dich auch befindest. Und weil man seine Notdurft normalerweise nicht allein verrichtet, weil man sie normalerweise allein verrichtet, hatte Saul jetzt hier die perfekte Möglichkeit, um seinem langen Leid endlich ein Ende zu setzen, um Saul zu töten. Und Davids Männer sagten zu ihm, Vers 5, siehe, da ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feinden in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Ich finde es interessant. Also es scheint so, als wenn Davids Männer ihm hier versuchen zu erklären, dass das alles von Gott irgendwie so initiiert ist. David habe anscheinend die Berechtigung, mit Saul zu tun, was ihm gefällt, also auch ihn zu töten. Komisch nur, dass wir in den vorigen Kapiteln nichts davon lesen können, von so einer Verheißung. Ob dieser Satz in Vers 5 jemals von Gott so fiel, kann man nur schwer sagen, aber für Davids Männer war klar, du darfst mit das mit Saul machen, was dir gefällt und es irgendwie auch noch geistig rechtfertigen. Sie sagten, du darfst mit Saul machen, was dir gefällt. Aber was gefällt Gott eigentlich? Und da steht David jetzt in dieser Situation und muss sich entscheiden. Er hat die Wahl. Entscheidet er sich für den einfachen Weg und tötet Saul einfach? Die Verfolgung nehme endlich ein Ende. Flucht, Durst, Hunger, Angst wären endlich vorbei. Und der Platz auf dem Königsthron wäre auch gesichert. Außerdem hatte David ja auch eine gewisse Verantwortung für seine Leute, die mit ihm in der Höhle waren. 400 an der Zahl. Entscheidet er sich dafür? Oder entscheidet er sich für den schweren, für den riskanten Weg, nämlich Saul einfach zu verschonen? Warum? Vielleicht, weil es in Gottes Geboten so steht. 2. Mose 20, du sollst nicht töten. Ich bin mir sicher, David wusste, was richtig war in dieser Situation. Es war für ihn überhaupt keine Frage, er kannte das Gesetz ja. Der Punkt ist nur, was macht er jetzt? Falsch, aber dafür leicht? Oder Gott wohlgefällig, aber dafür schwer? Er hatte die Wahl. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Jedes Mal, wenn Gott uns im Alltag in eine Situation stellt, haben wir die Wahl. Gott zwang David nicht, sich für das Richtige zu scheiden in dieser Situation und er zwingt auch uns nicht. Es ist unsere Entscheidung, ob ich meine Chancen im Alltag nutze oder nicht. Ob ich dem Obdachlosen helfe, wenn ich ihn leiden sehe. Ob ich meinem Chef etwas Gutes tue, auch wenn er mich so blöd behandelt. Ob ich meinen Eltern helfe im Alltag, auch wenn ich vielleicht gerade wirklich keinen Bock drauf habe, und ob ich meinem ungläubigen Freund von Jesus erzähle, auch wenn das eine wirkliche Herausforderung für mich ist. Es ist unsere Wahl, das Gute zu tun. Und wir wissen doch längst, was gut ist. Wir wissen doch längst, was Gott von uns möchte. Matthäus 22, 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm die Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diese zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Es ist uns gesagt, Detmold Nord, was gut ist. Es ist uns gesagt, was gut ist, weil wir doch längst wissen, dass Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen immer die beiden wichtigsten Gebote sind. Chancen nutzen im Alltag heißt immer, dass das Doppelgebot der Liebe Grundlage unseres Verhaltens ist. Und ich wiederhole nochmal, es geht mir hier nicht um schwere Fragen, über die man lange nachdenken muss, sondern es geht mir um die Alltagssituation, in denen ich doch eigentlich weiß, was gut ist. Nutze deine Chancen und liebe Gott und liebe Mensch im Alltag. Und ihr merkt schon, wenn ich jetzt hier von Chancen nutzen rede, dann habe ich nicht irgendwelche einzigartigen Situationen im Kopf. Dann geht es mir um jeden erdenklichen Akt der Nächstenliebe. Jeden erdenklichen Akt der Nächstenliebe. Menschen helfen in geistlicher, aber auch in körperlicher Hinsicht. Es ist unsere Wahl, ob wir uns dafür entscheiden oder nicht. Und natürlich gibt es manchmal Situationen, da kann man wirklich nicht. Da fragt dich ein Kollege von dir, ob du ihm beim Umzug helfen kannst. Du hast schon seit Monaten einen dringenden Arzttermin. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, komm, nutz deine Chancen, pfeif auf den Arzttermin und hilf gefälligst beim Umzug. Das hat alles ja auch etwas mit gesundem Nachdenken zu tun. Aber wenn du zum Beispiel weißt, der Arzttermin dauert eine Stunde und ich habe danach noch genug Zeit, um zu helfen, und es aber doch nicht tust, einfach aus Bequemlichkeit, da würde ich schon sagen, geh nicht diesen Weg. Aber klar, manchmal muss man auch das Gute meiden, wenn es wirklich zu viel wird. Sei dir von daher dessen bewusst, was Gott von dir möchte. Sei im engen Kontakt mit ihm und dann wird er dir auch schon zeigen, was dran ist und was nicht. Und dann ist es auch nicht richtig, unser falsches Verhalten mit so schwachen Argumenten zu rechtfertigen, wie die Männer Davids es tun. Nein, David, Gott hat Saul dir doch in die Hand gegeben. Jetzt kannst du mit ihm machen, was du willst. Ist doch alles schon okay so. Oder in unserem Leben? Nein, der Person kannst du doch jetzt ruhig einen reinwürgen. Die behandelt dich doch sonst immer so schlecht. Davids Freunde wollten ihm plausibel erklären, warum er Saul ruhig töten kann. Wer sind die Freunde Davids in deinem Leben? Wer versucht dir manchmal einzureden, dass der Gott wohlgefällige und manchmal unbequemere Weg nicht der richtige sei? Wer hetzt und verführt dich eventuell sogar noch, über einen Mitschüler oder Arbeitskollegen schlecht zu reden oder ihn gar zu mobben? Wenn es da Leute gibt in deinem Leben, die genauso sind, dann lohnt es sich aus meiner Sicht, auf das zu hören, was der Psalmist im ersten Kapitel sagt: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wohl dem. Glücklich zu schätzen sind genau solche Leute. Lasst uns unsere Chancen im Alltag nutzen, indem wir Liebe und Gnade praktizieren. Auch wenn Gott uns die Wahl lässt, auch wenn er uns nicht zwingt, das Gute, das Richtige zu tun. Lasst es uns trotzdem tun. Nutze deine Chancen, auch wenn Gott dir die Wahl lässt. Ein weiterer Gedanke. Nutze deine Chancen, auch wenn es dich Mut kostet. Wir lesen ab Vers 5b. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief nach und sprach: Mein Herr und König. Da sah Saul hinter sich. Und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen: Siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit deinen eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich sollte dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach: Ich will meine Hand nicht an meinem Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes an meiner Hand. Da ich nur den Zipfel des Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir, und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht vor deiner Hand.
David hatte die Wahl. Und was tat er? Er schnitt dem König ein Zipfel von seinem Gewand ab. Und selbst dabei schlug ihm das Herz. Aber nicht, weil er etwa Angst hatte, erwischt zu werden, hatte er garantiert auch. Aber der Text sagt, weil er sich an der Kleidung des Königs vergriffen hat. Er hatte echte Ehrfurcht vor Saul. Die Kleidung gehörte nach dem damaligen Verständnis zur Person. Das heißt, vergreifst du dich an der Kleidung, vergreifst du dich an dessen Besitzer. Für ihn war vollkommen klar, ich werde Saul nichts tun. Und auch meine Leute sollen sich von ihm fernhalten.
Warum? Saul war Gottes Gesalbter, Vers 7. Der Begriff Gesalbter wird nur für Könige benutzt, die von Gott autorisiert wurden. Saul war von Gott eingesetzt und ermächtigt, und deshalb nutzt David seine Chance und tat das Richtige. Er erkennt den Gesalbten des Herrn an, auch wenn er ihn zu Unrecht verfolgt. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte, ging David aus der Höhle und rief ihm hinterher. David verbeugte sich vor ihm und neigte sein Angesicht zur Erde. Er hatte echte Ehrfurcht vor dem, der von Gott eingesetzt war. Und er sagte, dass die Berichte von Sauls Leuten falsch waren, in Vers 10. Also David trachtet gar nicht nach seinem Unglück, denn er hätte ihn ja umbringen können, tat es aber nicht. Der Teil des Gewandes in Davids Hand war der Beweis für seine Güte, und es war der Beweis, dass David keine schlechten Absichten hatte. Viele hätten sich in dieser Situation gerecht, David tat es aber nicht. Vielmehr sagt er: Gott, sei du Richter zwischen mir und Saul, Vers 13. Er soll über Davids und Sauls Schicksal entscheiden. Das Sprichwort aus Vers 14, von Gottlosen kommt Gottlosigkeit, soll Saul direkt ins Gewissen reden. Also es soll ihm klar machen, nur schlechte Menschen tun böse Dinge, oder ganz ähnlich wie Jesus es sagte in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
David bezeichnet sich in Vers 15 als einen toten Hund und einen Floh. Diese orientalischen Schimpfworte waren garantiert keine falsche Demut. David meint es ernst. Er wollte wirklich damit aussagen, wie klein er war und wie fix und fertig er war von der Verfolgung. Aber vor allem ist David wichtig, dass Gott entscheidet und richtet. Vers 16, Gott wird den Fall seines treuen Dieners schon führen und ihm Recht verschaffen. Wenn ich mir diesen zweiten Abschnitt dieses Textes so anschaue, dann denke ich mir nur so, was für ein unglaublicher Mut. Was für ein Mut. Ihr müsst mal überlegen, da ist der Mann, der mit 3000 auserlesenen Männern kommt, dessen einzige Mission es ist, dich umzubringen. Der, wenn man sich die Kapitel davor mal anschaut, komplett wahnsinnig geworden ist und absolut nicht mehr zurechnungsfähig. Da kommt genau dieser Mann in die Höhle, in der du dich auch gerade befindest. Und dir, David, fällt nichts Besseres ein, als zu ihm hinzugehen, ein Stück seines Gewandes abzuschneiden, aus der Höhle rauszulaufen und zu sagen, hey Saul, hier bin ich. Und übrigens, ich bin so gottesfürchtig, dass ich dich nicht antaste. Warum? Weil du Gottes Gesalbter bist. Was für ein Mut, was für ein Vertrauen auf Gott. Und Leute, ich möchte David jetzt hier nicht in ein falsches Licht stellen und ihn irgendwie glorifizieren. David hatte ganz sicher auch seine Fehler. Um das zu sehen, muss man nur eine Seite weiterblättern und ins nächste Kapitel schauen oder sich den Ehebruch mit Bathseba oder den Mord an Uriah vor Augen führen. Er hatte auch seine Schwächen, aber trotzdem fällt auf, dass er sich in dieser Situation wirklich vertrauend, mutig und gottesfürchtig verhält. So viel hätte schiefgehen können. Saul hätte ihn schon bemerken können, als David den Zipfel seines Gewandes abschnitt oder später, als er rauslief und sich klar und deutlich dahinstellte und sagte, ha, hier Saul, ich bin da. Ich meine, nur weil David so gottesfürchtig reagiert und ihn verschont, heißt das noch lange nicht, dass Saul das auch tun wird. Wie gesagt, er war nicht mehr zurechnungsfähig. Und trotz seiner Männer, seiner eigenen Männer und trotz dieser inneren Versuchung, Saul jetzt einfach umzulegen, tat er es nicht und reagiert hier unglaublich mutig. Ich finde, wir sollten von diesem Mut lernen. Gerade wenn es darum geht, in Alltagssituationen Gott wohlgefällig zu handeln. Nicht nach Lust und Laune, sondern nach dem Willen Gottes. Gerade dann ist es unglaublich wichtig, Mut aufzuweisen und einfach das zu tun, was richtig ist, ohne lange drüber nachzudenken. Wisst ihr, in meinem Praktikum bei der Seemannsmission gab es ganz oft Situationen, in der Gott mir bestimmte Menschen aufs Herz gelegt hat. Die stachen für mich einfach heraus. Und mir war absolut klar, Micha, Gott möchte jetzt, dass du diese Leute kennenlernst, dass du ein Gespräch mit ihnen anfängst und über den Glauben mit ihnen redest. Nun ist es aber so, dass, wie bei so vielen Menschen, auch ich oft Menschenfurcht habe. Das heißt, ich hatte einfach Furcht davor, die Leute anzusprechen und mit ihnen jetzt über den Glauben zu reden. Ich hatte Furcht davor, was da jetzt für Reaktionen kommen, wenn ich einfach so aus dem Nichts über den Glauben mit ihnen rede. Und ich habe angefangen, in meinem Inneren mir Gründe aufzuzählen, warum ich diese Gespräche jetzt nicht anfangen sollte. Nein, der möchte doch viel lieber jetzt mit seiner Familie telefonieren. Die spricht er doch sonst so selten. Ah, mit dem kann ich doch auch noch später reden. Der guckt gerade so grimmig, hat bestimmt einen schlechten Tag gehabt. Lass ich den lieber in Ruhe. Ihr merkt schon, der Mensch wird erfinderisch in solchen Situationen. Und manche Gründe sind vielleicht gar nicht so unberechtigt. Aber in Anbetracht dessen, dass Gott mir diese Menschen aufs Herz gelegt hat und sie alle Jesus brauchen, wiegen diese Gründe plötzlich nichts mehr. Und sind bloß Ausreden, um mit gutem Gewissen den einfachen Weg gehen zu können. Ich gehe davon aus, dass David sich nicht noch lange überlegt hat, was alles passieren kann. Denn es fällt auf, Seine Männer sagten ihm, Gott überlässt dir in die Entscheidung, was du mit Saul machst. Und ohne dass er da mit einem Wort darauf reagiert, geht er direkt im selben Vers noch zu Saul und tut das Richtige. Ich glaube nicht, dass er sich noch minutenlang eine Pro- und Kontraliste im Kopf zusammengestellt hat, sondern dass er intuitiv geprägt vom Gesetz Gottes, geprägt von Gottes Wort, einfach das tut, was jetzt dran ist. Wir lesen nichts davon, dass er das tat. Er wusste, was Gott wohlgefällig war. Er wollte sich an dem Gesalbten Gottes nicht vergreifen. Und so drückt er seine Gottesfurcht aus. Nichts anderes war für ihn entscheidend. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ein Vers aus dem Buch Micha, der uns garantiert auch heute noch gilt. Es ist uns doch längst gesagt, was gut ist. Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln. Leute, seid mutig und tut einfach, was richtig ist, ohne lange drüber nachzudenken, was theoretisch alles passieren könnte. Hätte Schmidt da lange drüber nachgedacht, dann wären eventuell viel mehr Menschen gestorben. Er hätte genug gute Gründe gehabt, jetzt sich für den gesetzesgemäßen Weg zu entscheiden. Aber er tat es nicht, um Menschenleben zu retten. Er hätte sagen können, ich verliere mein Amt als Innensenator, wenn ich das mache, ich lasse das mal lieber. Aber er tat es nicht, weil er wusste, was dran war. Seid mutig und nutzt eure Chancen. Wie kann Mut ganz konkret in unserem Alltag aussehen? Ist unterschiedlich. Wenn Gott dir schon länger aufs Herz gelegt hat, einen bestimmten Dienst in der Gemeinde zu machen, du aber Angst hast, dass er dich komplett überfordern wird oder dass du ihm nicht gerecht wirst, dann will ich dich ermutigen. Versuch's trotzdem. Probier es wenigstens aus. Sei mutig und mach's einfach. Oder wenn du auf der Arbeit oder in der Schule bist und deine Kollegen sich über jemanden lustig machen, dann mach nicht mit. Ganz im Gegenteil, stell dich vor die gemobbte Person und verteidige sie. Sei mutig. Oder wenn dir dein ungläubiger Freund oder Verwandter von seinem Kummer erzählt, dann sei doch einfach mal mutig und erzähl ihm, wie Gott dir in Kummersituationen geholfen hat und wie es auch für ihn Hoffnung gibt. Merkt ihr, das waren jetzt alles keine Situationen, keine Beispiele, wo man lange drüber nachdenken muss, was jetzt eigentlich richtig ist. Das weiß man, weil es uns doch längst gesagt ist, was gut und richtig ist. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Sei mutig, wie David, für den ja noch viel mehr auf dem Spiel stand als für uns, nämlich sein Leben. Nutze deine Chance, auch wenn es dich Mut kostet. Nutze deine Chance und du erntest unglaublichen Segen. Wir lesen ab Vers 17. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul, ist das nicht die Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. Und so schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinem Samen nach mir nicht ausrotten und meinem Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Saul begreift an dieser Stelle, was David wirklich getan hat. Ich glaube, dass Saul seine Emotionen hier nicht komplett heuchelt. Er begreift, wie gerecht David ist und kann es nicht fassen, dass er ihn verschont hat. Aber, und der Punkt ist ganz wichtig, ich denke, grundsätzlich hat sich an Sauls Herzenshaltung nichts verändert. Also wir lesen nichts davon, dass er Gott oder David um Vergebung bittet. Kein neuer Vorsatz, kein Wort, sich jetzt Gott wieder anzuschließen und nur noch seinem Willen nachzufolgen. Viel wichtiger ist es ihm, dass er und seine Nachkommen verschont bleiben. Und so ließ er David schwören, im Namen des Herrn ihm und seinen Nachkommen nichts anzutun. Eine gewisse Art von Reue sieht man hier bei Saul schon, aber er bleibt trotzdem entfernt von Gott. Sieht man auch übrigens daran, dass er 2 Kapitel später David wieder nach dem Leben trachtet. Dennoch erfährt David am Ende dieser Geschichte unglaublichen Segen von Gott, denn es ist erstmal festzuhalten, dass Saul ihn wieder als Schwiegersohn und als rechtmäßigen König anerkennt, wenn auch vielleicht nicht ganz ehrlich. Aber der entscheidende Punkt ist, David überlebt. Ich meine, Saul stand da ja immer noch mit seiner Elitetruppe und so unberechenbar wie er war, hätte man ihm durchaus zugetraut, David trotzdem noch umzubringen, nachdem er sich so gnädig an ihm verhalten hat. Aber er tat es nicht. Gottes Segen bestand darin, dass er David überleben ließ und darin, dass er ihn schließlich in 2. Samuel 2 zum König machte. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn David ungehorsam gewesen wäre und Saul einfach umgelegt hätte. Wir wissen es nicht, aber für David endete diese Geschichte mit unglaublichen Segen für ihn und seine Zukunft. Auf sein Gehorsam folgt Segen. Auf Gehorsam folgt Segen. Oder wie Paulus es sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich glaube, dass das ein Prinzip ist, was wir häufig in der Bibel sehen und was auch uns gilt. Ein Prinzip, kein Gesetz. Also wir können jetzt nicht sagen, Gott, ich war in den und den und den und den Punkten, war ich treu und deswegen musst du mich in den und den und den Punkten, musst du mich jetzt segnen. Wir können Gott nicht drauf festnageln. Aber dennoch fällt es auf, wie häufig dieses Prinzip stimmt. Gehorsam gleich Segen, ungehorsam und Gott nimmt den Segen wieder. Wir sehen das zum Beispiel bei Salomo. Salomo wird gesegnet von Gott mit Reichtum, mit Macht, weil er gehorsam war. Salomo wird ungehorsam und Gott nimmt ihm alles wieder. Oder Petrus geht auf dem Wasser, vertraut Jesus, die Wellen kommen und er fängt an unterzugehen. Er ist gehorsam, er kann auf dem Wasser gehen, ungehorsam, er geht unter. Es gibt viele andere Stellen, die diesen Gedanken unterstützen. Ein Gedanke, der auch uns noch heute gilt. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich mir in meinem Praktikum manchmal Gründe dafür überlegt habe, um Leute jetzt nicht anzusprechen. Und ganz oft haben diese, okay, nicht ganz oft, ab und zu haben diese Ausreden mal gewonnen, aber ganz oft habe ich mir gesagt, komm Micha, mach es jetzt einfach. Sei mutig, geh auf sie zu und sprech mit ihnen über den Glauben. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr Gott das gesegnet hat. Es gab nicht eine einzige Situation, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, oh, hätte ich mal lieber das Gespräch nicht eröffnet. Nicht eine Situation. Das ist Marcel aus Peru. Marcel war so ein Mann, bei dem ich mir dachte, komm, den spreche ich jetzt lieber nicht an. Er kam relativ früh morgens, ich dachte, er ist nicht gut gelaunt, ich lasse ihm seine Zeit. Aber irgendwann habe ich mich dann doch dazu entschlossen, auf ihn zuzugehen und Leute, was für ein Gespräch. Wir haben garantiert 2 Stunden miteinander geredet, was für Seeleute extrem selten ist. Also die können mal froh sein, wenn sie mal 5 Stunden am Stück frei haben und diese Zeit nutzen sie dann viel lieber, um mit ihrer Familie zu telefonieren oder etwas zu downloaden oder sonst was. Aber er hat mir diese 2 Stunden geschenkt. Ich habe ihm lange und ausführlich das Evangelium erklären können. Und er war sehr offen. Er hat sich am Ende nicht bekehrt.
aber er war äußerst offen. Und ich hoffe, dass Gott ihn weiterführen wird.
Was will ich euch damit sagen? Nutze deine Chancen. Und Gott wird es unglaublich segnen.
Das habe ich in meinem Leben schon oft erlebt, allein schon während der Zeit des Praktikums.
Nutze deine Chancen. Gott sieht das und Gott wird es richten. Gott richtet nicht nur das Böse, wie wir manchmal so vorgeben, sondern er richtet auch das Gute. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, sei es gut oder böse. Ja, Gott richtet die bösen Sachen. Aber er sieht auch das Verborgene und richtet sie. Wie sehr sollte das nicht eine Motivation für uns sein, um uns für den guten Weg zu entscheiden?
Nutze deine Chancen. Leute, ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil ich nicht möchte, dass ihr die Möglichkeiten, die Gott euch im Alltag gibt, dass ihr sie als Lasten empfindet. Es sind Chancen. Es sind Chancen. Es sind Chancen, um erstens anderen Menschen etwas Gutes zu tun, um ihnen zu helfen, um sie zu unterstützen. Aber es sind auch Chancen, um dir selbst was Gutes zu tun. Lass mich mal ein chinesisches Sprichwort vorlesen, das mich sehr beeindruckt hat. Wenn Sie eine Stunde lang glücklich sein wollen, machen Sie ein Nickerchen. Wenn Sie einen Tag lang glücklich sein wollen, gehen Sie angeln. Wenn Sie ein Jahr lang glücklich sein wollen, erben Sie ein Vermögen. Wenn Sie ein Leben lang glücklich sein wollen, helfen Sie anderen. Das Glück liegt darin, anderen zu helfen. Und wenn schon die Chinesen zu diesem Ergebnis gekommen sind, wie sehr dann wir, wobei dieser Gedanke doch wirklich fest in der Bibel verankert ist. Was hatte Paulus nicht für eine, trotz aller Verfolgung, was hatte er nicht für eine Freude beim Dienen? Die Möglichkeiten im Alltag sind Chancen, keine Lasten. Chancen, um anderen zu helfen, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Und drittens, und das ist mein wichtigster Punkt, es sind Chancen, um Gott zu ehren. Um ihn mit unserem Leben zu preisen und Christus wiederzuspiegeln. Sprüche 14. Wer dem Geringen Gewalt antut, lästert dessen Schöpfer. Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Sind wir nicht bei unserer Bekehrung mit Jesus gemeinsam gestorben und wieder auferstanden zu einem komplett neuen Leben? Dann lass uns doch auch so leben. Vielleicht hast du diese Entscheidung aber noch nicht getroffen. Da möchte ich dir sagen, nimm ihn an als deinen persönlichen Gott und Retter. Tue Buße, folge ihm nach, auch wenn Nachfolge immer mit einem radikalen Lebenswandel verbunden ist in dieser Welt und auch mit Leid manchmal. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann komm auf irgendjemand, der hier heute auf der Bühne stand, zu und wir können mal darüber reden oder auf irgendjemand anderen, der hier in die Gemeinde geht. Aber ich will dich ermutigen, wage diesen Schritt und bekomme dieses neue Leben. Lass mich nochmal zusammenfassen. Nutze deine Chancen, auch wenn Gott dir die Wahl lässt. Auch wenn er dich nicht zwingt, auch wenn es unsere Entscheidung ist und wir entscheiden müssen zwischen bequem, aber dafür falsch, oft bequem, aber dafür falsch und unbequem, aber dafür richtig. Es ist unsere Wahl und es geht immer um Liebe Gott und Liebe deine Mitmenschen. Nutze deine Chancen zweitens, auch wenn es dich Mut kostet. Ja, es ist nicht immer einfach und manchmal kostet dich das echt Überwindung, aber es lohnt sich. Es ist so wichtig, einfach das zu machen, was gut ist, nicht lange darüber nachzudenken, denn dann fallen einem nur Ausreden ein, warum man den bequemen Weg ruhig gehen kann, mit gutem Gewissen. Und drittens, nutze deine Chancen und du erntest unglaublichen Segen. Gott segnet Gehorsam. Das ist kein Gesetz, es ist ein Prinzip, was wir in der Bibel finden. Bist du gehorsam, springst du auch mal über deinen Schatten, so wirst du Gottes Wirken und Segen erkennen. Es sind Chancen, keine Lasten. Chancen,
um anderen zu helfen, um dir selbst zu helfen und um Gott zu ehren. Ich habe mit Helmut Schmidt begonnen und ich möchte mit Helmut Schmidt schließen. Im Alter von 94 Jahren wurde ihm mal die Frage gestellt: Herr Schmidt, was ist denn das Wichtigste für Sie im Leben? Und folgende Antwort kam: Für mich ist das Wichtigste, sich Aufgaben zu stellen, Aufgaben zu begreifen und danach zu streben, die verstandenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Leute, ich wünsche und ich hoffe und ich bete dafür, dass wir zu Menschen werden, die ihre Aufgaben, ihre Chancen im Alltag begreifen und danach streben, danach trachten, diese Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und zu nutzen. Amen.